Sie hören einen Podcast von DRS 1.
Was haben wir uns doch alles für Ziel gesetzt damals, wo es 2008 angefangen hat? Ja, und was ist daraus geworden aus diesen Zielen, aus den Träumen und den Hoffnungen? Wir haben Ihnen zwei Beispiele. Sport, Fußball, Europameisterschaft. Der Alex Frei.
Ich bin überzeugt, dass wir Qualität haben, Europameister zu werden. Ja. Alle Mannschaften sind gut. Aber ich sage, dass vielleicht die Mannschaften, die wir in der Gruppe haben, durchaus uns entgegenkommen. Und wir haben eine Zielsetzung und die ist durchaus machbar in dieser Gruppe.
Sag jetzt nichts dazu. Das nächste Beispiel, Wirtschaft, Prognose, ein Banker mit viel Zuversicht.
Spätestens im zweiten Quartal 2008 kommen wir wieder in die alte Mentalität zurück. Problem Inflation wird wieder Nummer eins werden und Finanzmarktkrise wird wieder vergessen sein und die Zinsen werden wieder steigen.
Dass die Zuversicht mittlerweile vernichtet worden ist, das ist, glaube ich, allen klar. Wir schauen jetzt aber nicht zurück, wir schauen voraus auf Grossprojekte 2009. Projekte, die schon in der Planung sind und zu laufen kommen und Projekte, die Sie vielleicht erst im Kopf und im Herz haben, aber unbedingt möchten auf beistellen. Am Mikrofon Ladina Spiess mit dem Grossprojekt von dem Vormittag, am Treffpunkt.
Thank you. just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way.
Treffpunkt auf DRS1 am 2. Januar. Was haben eigentlich Sie für Erwartungen und Pläne im neuen Jahr? Planen Sie etwas, das sich gut und gerne als Grossprojekt im Leben bezeichnen lässt? Zum Beispiel heiraten, Eltern werden, eine Reise, wie Sie es vorher noch nie geplant haben, oder haben Sie eventuell vor, Ihr Haus zu renovieren und gerade eigenhändig anzupacken? Dann sind Sie unsere Frau, unser Mann heute Vormittag. 0848 440 222. Wir sind sehr gewundrig auf Ihr Grossprojekt. Sie können auch per Mail schreiben, studio@drs1.ch. 0848 440 222 oder studio@drs1.ch. Geben Sie einfach kurz an, was das für ein Projekt ist, was Sie planen. Und dann, wenn Sie per Mail schreiben, hätten wir noch gerne Ihre Telefonnummer. Dann können wir zurück anrufen. Wir hören heute von Ihnen, um was es geht. Und was ganz wichtig ist, wir greifen das Ende Jahr, also im Dezember, dann nochmal auf und wir fragen, wie grossartig das Grossprojekt denn tatsächlich geworden ist. Jetzt aber zu einem Grossprojekt, das vom 24. April bis zum 10. Mai in der Schweiz stattfindet. Das ist die Eishockey-Weltmeisterschaft, der grösste Sportanlass in der Schweiz in diesem Jahr. Ricarda Simonet ist im Studio zu Chur und bei ihr zu Gast, der Giancilli, OK-Präsident von dieser Eishockey-WM in der Schweiz.
Ja, und wir reden jetzt einmal gerade zuerst über Vorbereitungen, natürlich auch von einem so einem Grossanlass. Das ist sehr spannend, vor allem wenn man dann auch darauf zurückschaut, vielleicht wenn dann der Anlass durch ist, in einem Jahr, wie er war. Es sind noch 112 Tage und 5 Stunden genau, kann man auf der Internetseite nachschauen. Giancilli, wie läuft es im Moment? Wie zufrieden auch sind Sie mit dem Ganzen, wie es im Moment eben steht, der Anlass?
Ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. 4 Monate ist nicht mehr lange Zeit. Man hat eine lange Vorbereitungszeit. Und es ist klar, die Luft wird immer dünner und der Druck wird immer grösser. Und das merkt man auch mit allen Mitarbeitern, allen Leuten. Aber ich glaube, es ist die spannendste Phase jetzt vor dem Projekt. Und es läuft so einiges auf ganz verschiedenen Gebieten. Jetzt braucht es ja alle die Ideen noch zu vernetzen, zusammenzubringen, dass denn das auch hinhaut. Aber wir sind optimistisch natürlich selbstverständlich, dass das eine gute Sache gibt.
Jetzt sagen vielleicht viele Leute, aha, es hat eine Eishockey-WM in dem Mai. Das haben wir gar noch nicht so recht mitgekriegt. Sie selber sind aber schon seit 2,5 Jahren in dem Amt als OK-Präsident. Was ist denn das gewesen bis jetzt, die 2,5 Jahre? Was hat der Giancilli da gemacht?
Ja, man fängt eigentlich bei null an. Man kriegt einen Vertrag vorgesetzt vom Internationalen Verband, der eigentlich die Regeln vorgibt, wie man so eine Grossveranstaltung muss organisieren. Dann haben wir zuerst müssen mal dort evaluieren. Das hat man dann mit Bern und Kloten gemacht, wo dann die 56 Spiele auch stattfinden in diesen 2 Wochen. Dann ist es darum gegangen, eine Firma aufzubauen. Also wir sind eine AG, die eigentlich im Besitz ist vom Rechteinhaber der Agentur Infront und dem Schweizerischen Eishockey-Verband. Das sind unsere Besitzer und die AG hat müssen aufgebaut werden, also eine Firma, hat müssen aufgebaut werden, die nachher auch die Verantwortung trägt für die operative Umsetzung von dieser WM. Da haben wir müssen Leute anstellen. Im Moment sind wir 15 voll angestellt. In Bern hat es schon etwa 30 Leute, die zum Teil auch ehrenamtlich schon arbeiten, in Kloten 25. Also man baut dann das Team auf eigentlich. Man hat x Konzepte müssen erarbeiten, von der Arena-Konzept, Bauten, Transport, Logistik, dann das ganze Marketing, die ganze Kommunikation, die ganze Administration. Wir müssen ja, unser Büro muss ja auch funktionieren und so weiter und so fort. Also eine sehr eine vielschichtige, vielfältige Aufbauarbeit im Hinblick auf das Projekt.
Wie war das für Sie, um das alles machen und tun? Hat es da irgendwelche Hürden gegeben, die Sie gefunden haben? Wow, wie meistern wir jetzt die?
Ja, die Hürden kommen vielleicht erst noch, aber es ist natürlich sehr spannend, so Sachen aufzubauen, weil Sport hat immer sehr viel mit Emotionen zu tun. Man merkt auch, wenn man eine Stelle ausschreibt oder eine Stelle zu besetzen hat, da kommen die Leute mit grosser Leidenschaft, mit Begeisterung, alle wollen in dem Sport mitmachen, weil es doch eben so eine Emotion emotionale Seite hat. Man muss zwar hart arbeiten in einem Projekt, es gibt nicht 9 bis 5, sondern es gibt meistens 7 bis 10 am Abend Arbeit, aber ich glaube, man schafft ganz gezielt auf ein Ziel hin und man tut sich eigentlich wie ein Sportler vorbereiten, oder? Und man fokussiert sich auf eine tolle Leistung oder auf die Bestleistung. Das Ergebnis kommt dann an und für sich von selber und so motivieren wir eigentlich oder setzen wir auch die Rahmenbedingungen für unsere Leute mit einer Vision, mit einem Traum, wo man sagt, hey, wir wollen eine gute Sache machen für die Schweiz, für die Schweizer Eishockey, für die Sportler, für die Zuschauer und das sind wir allen schuldig, die dann uns können besuchen können, quasi unsere Kunden selbstverständlich und wir wollen eine tolle Stimmung aufbauen.
Sie kommen vom Sport, vom Langlaufsport, sind dann auch Chefleistungssport bei Swiss-Ski, zwischendurch 5 Jahre lang OK-Präsident der Ski-Weltmeisterschaft 2003. Wenn man das jetzt hört, kommt gerade wieder die Leidenschaft raus, die Sie dort eben auch versprüht haben als OK-Präsident. Das waren sehr erfolgreiche Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz im 2003. Gibt es jetzt auch Parallelen? Eishockey, Skisport organisieren, Leidenschaft, eben Sie haben es gesagt, für den Sport hat man viel übrig in der Schweiz. Gibt es da irgendwie, ja, merkt man Parallelen jetzt auch beim Organisieren von so einem Grossanlass?
Es gibt sehr viele Parallelen, selbstverständlich. Es ist auch ein Projekt, dazumal die Ski-WM, die hat 5 Jahre gedauert, die Aufbauarbeit. Da hat man sehr viel auch an Infrastrukturen müssen aufstellen. Da ist es 3 Jahre. Es hat sehr, sehr viele Parallelen. In der Mentalität sind alle Sportler, auch die Umgebung ist vom Sport geprägt. Das sind Leute, die relativ einfach und effizient denken, schnell denken, sehr umgänglich, also das ist eine sehr schöne Seite. Der vielleicht ein Unterschied ist, in St. Moritz ist man zwischen 2 und 3000 Meter hat man Sport treiben, von aussen. Hockey an 2 Standorten, aber ist in der Halle, vielleicht ein bisschen einfacher zum planen, weil man hat die Ungewissheit nicht. Im Eishockey ist, sage jetzt einmal, der Markt aber enger, oder? Es gibt x Nationalliga und B-Club, die den Markt besetzen schon in der Schweiz, wo eine tolle Hockeymeisterschaft gespielt wird. Dann ist die Hockey-Nationalmannschaft in dem Markt und jetzt kommt auch noch das Grossprojekt oben drauf. Also der Markt ist sehr umworben, dort muss man sich durchsetzen. Es hat eine internationale Ausstrahlung, auch wie eigentlich die GWM. Logistik gibt es sehr viele Parallelen, selbstverständlich. Auch in der organisatorischen Aufbauarbeit gibt es Parallelen und dort sind wir die Erfahrung eigentlich schon zu gut gekommen, die ich in St. Moritz gemacht habe.
Haben Sie viele Bekannte jetzt auch wieder getroffen, in dem Sinne, oder von Ihrem Ruf können erzählen?
Ja, ich glaube, die Hockey-Gemeinde hat mich quasi als quasi Skifahrer dürfen aufnehmen und sie haben mich da sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Mit der Erfahrung von dem Grossprojekt hätte ich können sagen, was will jetzt der Skilöli da? Wir brauchen einen Eishockey-affinen OK-Chef. Aber das war nicht so gewesen. Ich hatte dann selbstverständlich in meinem Team sehr kompetente Leute, die natürlich den Teil abdecken. Ich bin ja eher als Generalist angestellt worden. Und von dem her, glaube ich, haben wir jetzt eine gute Ausgangslage. Wir haben ein ganz tolles Team mit einer Mischung von jungen, älteren, erfahrenen, aber auch junge, bissige Scheiben, die wirklich Wadenbeisser sind, die sich ins Projekt einbeissen und arbeiten. Und ich glaube, das sind gute Voraussetzungen für ein tolles Projekt im Frühling.
Und es kommen noch ein paar Knacknüsse, eben, wie Sie vorher schon angetönt haben, Giancilli, bis dann die Eishockey-WM kann losgehen. Die Meisterschaft hört relativ knapp auf, bis dann wirklich im Mai oder Ende April wieder die Eishockey-WM kann anfangen. Da könnte es auch mit den Stadien Kloten und Bern noch relativ eng werden, weil man da ja noch vom Platz her muss ein bisschen noch umbauen, vielleicht, dass man da ein bisschen versteht, was da dahinter steckt. Noch.
Ja, am SC Bern und der Kloten Flyers würde ich natürlich von Herzen gönnen, wenn sie Finalspiel Playoff könnten spielen. Auf der anderen Seite, wenn ich egoistisch denke, wäre das sicher ein bisschen größere Herausforderung, weil dann, wenn sie 7 Spiele würden machen, wäre das letzte Spiel am 13. April und das wäre genau ungefähr 11 Tage vor unserer Weltmeisterschaft. Also wir müssen extrem Gas geben, weil die Anforderungen im internationalen Eishockey sind relativ gross an die Stadien, das heisst, oder auch anders als an der Meisterschaft, wir müssen sehr viel umbauen. Also in Bern müssen wir sehr viele Sitzplätze rein tun, Kamerapodest, viel mehr Plätze für die Medien, das reduziert die Kapazität von 17'000 auf 11'000. Das
in der Bern-Arena.
In der Bern-Arena oder Postfinanz-Arena. Das ist ein bisschen schade auf einem Weg. Auf der anderen Seite ist das so. In Kloten ist es gleich. Da reduziert sich die Zuschauerzahl oder die Kapazität auf knapp 7'000. Das ist für uns ökonomisch ein bisschen schlechter, selbstverständlich. Kostet auch viel Geld. Aber das sind die Regeln. Und die haben wir gewusst, bevor wir die Weltmeisterschaft übernommen haben. Und ja, die Anlagen temporär umzurüsten, kostet auch noch Stangen Geld, selbstverständlich. Aber das gehört dazu und das gehört zu unserem Risiko. Aber ich glaube, gut, auf das sind wir vorbereitet. Das ist operativ machbar.
Das ist auch noch schwierig, weil ein Anlass, der vom Ticketverkauf ja lebt, dann bringt man gar nicht so viele Leute ins Stadion rein. Was hat man denn da für Vorgaben, dass das wirklich auch rendiert mit dem Billetverkauf und mit allem?
Ja gut, wir müssen uns natürlich auch in einem Markt zurechtfinden, der schon relativ, wie ich gesagt, umschwärmt ist. Da sind natürlich sehr viele Tickets schon verkauft für die Meisterschaft. Jetzt haben wir auch den Spengler Cup gehabt, wo sehr viele Eishockey-Begeisterte da oben waren. Übrigens eine ganz tolle Veranstaltung. Ich durfte auch 2 Tage dort sein. Kompliment. Wir können uns den Spengler Cup fast ein bisschen auch als Vorbild nehmen, weil sie sind auch international tätig. Wir haben auch mehrere Spiele machen, ist ein Turnier. Wir haben ein sehr schönes Rahmenprogramm gehabt. Und ich glaube, das sind die Voraussetzungen. Aber 90% von unseren Erträgen müssen über den Ticketverkauf geholt werden. Und das ist ein gewisses Risiko. Und darum können wir gewisse Massnahmen auch erst auslösen, wenn wir sehen, wie der Ticketverkauf läuft und wenn wir gewisse Ertragsziele nachher auch auf der Zeitliste erreichen. Und das ist jetzt im Januar ganz wichtig, weil wir jetzt fällen wir den Entscheid, was alles im Rahmenprogramm abläuft. Aber auch das gehört dazu. Die Leute kommen auf Bern oder auf Kloten wegen einem Erlebnis. Sie sehen Top-Sport, oder? Bestes Eishockey der Welt in der Schweiz, 2 Wochen im April. Aber sie sollen auch ein schönes Erlebnis haben um das Hockeyspiel herum, mit ein bisschen Unterhaltung und so weiter.
Abschliessend noch kurz, Grossprojekt sind wir am Ansprechen. 51-jährig ist der Gian Gilli. Sie sind jetzt hier OK-Präsident von dieser Eishockey-WM dann im Mai. Was ist so Ihre Motivationskurve noch dahinter auch bis dann?
Ja, meine Motivationskurve fürs Projekt selbstverständlich ist der Erfolg vom Projekt. Das steht absolut im Zentral. Für die Schweizer Eishockey, für die Schweiz ist das auch wieder eine ganz wichtige Veranstaltung, weil die hat eine recht grosse Ausstrahlung international. Dann möchten wir natürlich auch wieder ein bisschen Jugend motivieren für das Eishockey der Gesellschaft noch mehr besser verankern. Es ist schon gut verankert. Es soll ein toller Anlass sein, der eine Ausstrahlung hat, damit wir auch international können zeigen, hey, bei uns ist Qualität steht im Vordergrund, bei uns kann man tollen Sport machen, bei uns kann man sich aber unterhalten und wir haben Spass am Leben und ich glaube, die Ausstrahlung ist ganz wichtig von dem Projekt.
Danke vielmals und alles Gute noch in den restlichen verbliebenen 112 Tagen. Gian Gilli, OK-Präsident von der Eishockey-WM 2009.
Der Riccardo Simonet hat sich mit dem Gian Gilli unterhalten. Das grosse Projekt, das findet vom 24. April bis zum 10. Mai in der Schweiz statt. Der Link zu dieser Eishockey-Weltmeisterschaft gibt es bei uns im Internet auf drs1.ch.
And I say it's all right. Little darling, it's been a
amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Grossprojekt, das anstehend im Jahr 2009, das ist das Thema von unserem Treffpunkt. Das Grossprojekt, das wir bereits schon besprochen haben, ist das von der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frühling. Und jetzt sind dann Ihre Grossprojekte dran. 0848 440 222, das ist unsere Nummer, wenn Sie Ihr Grossprojekt uns vorstellen möchten. Was läuft besonders im Jahr 2009, wo Sie sagen, das packen wir jetzt. Sachen, die Sie vielleicht schon vor langer Hand geplant haben oder Sachen, die Ihnen in den letzten Tagen, wo Sie ein bisschen Zeit gehabt haben, über die Festtage in den Sinn gekommen ist und jetzt möchten umsetzen. Am Telefon habe ich den Sepp Stadelmann aus Willisau. Guten Tag, Herr Stadelmann.
Guten Morgen, Frau Spiess.
Herr Stadelmann, was machen Sie besonders im 2009, dass Sie gedacht haben, beim Grossprojekt, da muss ich jetzt anrufen?
Also ich baue ein Flaschenmuseum.
Ein Flaschenmuseum. Jetzt wollen Sie uns das ein bisschen genauer beschreiben, was für Flaschen und warum ein Museum?
Also ich habe eine Sammlung von etwa 18'000 Flaschen. das ist von Bier, Mineral, Parfüm, Medizin, Schoppengotter, Urinflaschen. Also alle Flaschen, die man sich vorstellen kann, von alt bis neu, von gross bis klein, aus Glas hauptsächlich.
Ah, verschiedene Formen natürlich dann auch.
Genau.
Und aus dem In- und Ausland?
Jawohl, ja, aus aller Welt.
Wie sind Sie dazu gekommen, Herr Stadelmann, mit dem außergewöhnlichen Hobby anzufangen?
Also ich habe so extrem Freude an Formen halt. Ich bin ein bisschen ein Mensch, der auf Formen und Farben schaut. Ich bin selber auch einer, der so auftretet. Und hauptsächlich einfach das Schöne im Glas, die Formen. Mir geht es ja um die Form selber, also nicht um die Etiketten. Ich habe eigentlich bei den wenigsten Flaschen noch die Etiketten dran.
Und der Inhalt?
Muss ich halt manchmal selber trinken, oder ich komme ja leer über. Die meisten sind leer.
Also ich nehme an, dass Sie die Urinflaschen aus dem Spital leer bekommen haben.
Richtig, jawohl.
Jetzt bauen Sie das Museum auf. Wo soll das sein?
Das ist in Willisau selber.
In Willisau? Und wo haben Sie denn jetzt, wo Sie noch kein Museum haben, die 18'000 Flaschen?
Ich habe sie bis vor ein paar Monaten in einem Haus, in meinem eigenen Haus gehabt, ein Teil, etwa die Hälfte. Und den Rest in einer alten Säuschür über oben im Estrich eingelagert.
Herr Stadelmann, was ist der nächste Schritt für Ihr Grossprojekt?
Wir haben jetzt gerade einen Brief an den ganzen Flaschenverein parat, den wir dann nächste Woche losschicken.
Es gibt einen Flaschenverein?
Das gibt es, mit etwa 200 Mitgliedern in Willisau und Umgebung. Also okay. Die kommen auch aus der ganzen Schweiz.
Also der Brief ist raus an die Mitglieder?
Der geht jetzt raus. Mhm. Ich habe ihn gerade gestern so weit gedruckt. Und jetzt geht er raus und dann sind wir gerade noch an einer Sammelmappe natürlich. Wir müssen ein bisschen Geld oder dürfen ein bisschen Geld sammeln, weil wir es nicht ganz allein können zahlen. Tun wir eine Sammelmappe zusammenstellen, wo wir an die Öffentlichkeit gelangen, an Firmen, an allenfalls andere Stiftungen und so weiter.
Und die Räumlichkeiten, wie steht es mit dem?
Da habe ich eben per Zufall vor einem Jahr können eine alte Käserei ganz in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Und gerade neben dieser ehemaligen Säuschür, die Käserei, die ist frei geworden. Die ist nicht mehr, wird nicht mehr gebraucht als Käserei. Ich habe dann die können käuflich erwerben, auch für mein Domizil. Also ich habe dann als ersten Schritt die Wohnung ausgebaut, wohne ich jetzt dort drinnen. Und unten in der ehemaligen Käsereifabrikation, Käsekeller und so weiter, wird dann ein Museum mit Depot und so weiter errichtet.
Gibt es etwas, was Ihnen Bauchweh macht im Zusammenhang mit dem Projekt?
Ja, man müsste eigentlich Angst haben vor der Finanzkrise, dass die Leute jetzt nicht mehr so Geld haben für so etwas, aber ich bin nicht so Pessimist, ich bin eher ein Optimist und wenn etwas gut ankommt bei den Leuten, denke ich, ein kleines Kessel in einer Ecke hat man immer, wo man kann ein paar Fränkchen rausnehmen.
Herr Stadelmann, wir haben noch einen Fachmann da bei uns im Studio. Er kommt dann nachher zu Wort. Und wir tun dann einerseits die Eishockey-WM ein bisschen analysieren als Grossprojekt. Und Sie müssen dann unbedingt zuhören. Er tut auch Ihr Projekt kurz analysieren. Und Ende Jahr wollen wir dann wieder etwas hören von Ihnen, Herr Stadelmann, ob das Flaschenmuseum tatsächlich zustande gekommen ist. Ist das gut?
Das ist sehr gut, ja.
Also, dann tun wir Ihre Telefonnummer aufschreiben auf die Seite zu den Akten und Sie hören wieder von uns.
Sehr gern.
Alles gut. Machen Sie es gut, Herr Stadelmann.
Besten Dank.
Merci, auf Wiederhören. Und jetzt haben wir noch den Hans Berger am Telefon. Er ist von Andermatt. Guten Morgen, Herr Berger.
Guten Morgen, Frau Spiess.
Herr Berger, bei Ihnen sind es nicht Flaschen, bei Ihnen ist es mehr die Natur, oder?
Ja, das kann man so sagen.
Was ist Ihr Grossprojekt?
Wir haben ein Grossprojekt, wo wir zwei Jahre schon dran arbeiten. Es sind zwei SAC-Hütten und wir haben keine Verbindung zueinander. Also man muss von der Salbithütte ist die eine und die andere ist die Voralphütte. Von diesen Hütten, wenn man die besuchen beide, muss man jeweils ins Tal absteigen und einen mühsamen Aufstieg wieder machen. Und dort hat es bereits einen bestehenden Höhenweg gegeben. Und der Höhenweg, der haben wir jetzt ein bisschen entschärft. Also wenn ich sage entschärft, es ist ein Ferrata, also ein Klettersteig, ähnlicher Teil drin. Und der Teil will wir jetzt neu überwinden mit einer Hängebrücke, also so mit einer Nepal-Hängebrücke. Und alle anderen Sachen sind gemacht und jetzt sind wir dran noch am Geld sammeln für die Hängebrücke. Also wir wollen etwas machen, wo nachhaltig ist, wo gut ist, wo man auch nicht nach 10 Jahren muss Reparaturen vornehmen muss, sondern wir wollen etwas Massives machen. Und dazu brauchen wir ein bisschen Geld und es gibt natürlich auch viel Arbeit.
Herr Berger, sind Sie der Touchmeister von diesem Projekt?
Ja, ich bin der, der es angerissen hat. Und ich habe gemerkt, dass ich das nicht selber machen kann. Und die Hütte, die gehört ja nicht mehr. Das gehört dem Schweizerischen Alpenclub. Das ist eine Sektion Lindenberg, wo ich bin. Und das andere, die andere Hütte ist Sektion Uto. Und jetzt sind der andere Hüttenwart ist jetzt in diesem Team drin. Und die zwei Hüttenchefs. Und dann haben wir noch einen Kommunikator, der uns das Ganze koordiniert und wo ich so werbemässig die Sachen machen will. Das hat mein Können übersteigen.
Wie viel Überzeugungsarbeit hat es gebraucht, Herr Berger, bis Sie die anderen Leute haben können mit auf das Boot von dem Projekt nehmen?
Ja, die lokalen Leute hat es nicht so viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Wir haben mit einer Organisation, die sich für den Umweltschutz sehr stark macht, die, mit denen haben wir Anstände gehabt, ein bisschen. Also, die haben das Gefühl gehabt, das geht nicht, dass man so eine Hängebrücke macht, dann sollte man dort eine Ferrata haben, wir sollen mehr Eisen rein tun in die Wand, und da haben wir uns endlich nicht können einigen, aber das ist nachher von der Baukommission ist das abblitzt, und wir haben die Baubewilligung dann trotz dieser Einsprache haben wir nachher bekommen, und, ja, jetzt läuft das eigentlich gut, und wir haben einen sehr grossen Rückhalt, hier im Urschertal und aber auch im Kanton Uri.
Also das ist auf dem besten Weg. Danke Ihnen vielmals, Hans Berger aus Andermatt. Und viel Erfolg beim Projekt. Und vielleicht kommen wir ja dann auf eine Wanderung zu Ihnen, um die Hängebrücke zu testen.
Das wäre sehr schön, das wird sicher sehr spektakulär. Darf ich noch etwas sagen?
Ganz kurz.
Wenn es Interessenten hat, die reinschauen wollen, mal unter www.salbitbrücke. kann man das ganze Projekt anschauen.
Also wir machen es so, weil das relativ schwierig ist mit den Internetadressen, dass man sich das kann merken. Wir tun Ihre Adresse als Link bei drs1.ch drauf. Da können alle schauen, wo es Wunder nimmt.
Das ist ganz lieb.
Bestens. Herr Berger, danke Ihnen, machen Sie es gut.
Auf Wiederhören,
gleichfalls. Der Hans Berger und der Sepp Stadelmann sind das gewesen, die Ihr Grossprojekt jetzt vorgestellt haben. Wir haben noch mehr Zeit für Grossprojekte von Ihnen. Sie können immer noch anrufen oder schreiben wir bitte ein paar raus. Als nächstes reden wir mit Michael Weber, Arbeits- und Organisationspsychologe und Coach. Er hat die Ohren ganz weit offen gehabt, wo die Leute erzählt haben von ihrem Grossprojekt. Was er dazu meint, in ein paar Minuten.
But I'm crazy. You got me smiling all the time. The face you see is not really mine. The game is up, my friend, I'm crazy. I'd heard it all before and I thought my chance had gone. How wrong did I have been? I'm up the cuckoo tree, I've really gone this time. I'm right where I to my friend.
Haufen Grossprojekte, das Telefon schellt wie wild und es kommen ein Haufen E-Mail rein. Danke vielmals, dass Sie so mitmachen bei dieser Frage nach dem Grossprojekt 2009. Im Studio ist der Michael Weber, Arbeits- und Organisationspsychologe und Coach vom Büro A&O. Herzlich willkommen im Studio, Michael Weber.
Guten Morgen allerseits.
Was ist eigentlich Ihre Aufgabe als Arbeits- und Organisationspsychologe? Was machen Sie da?
Ja, wir arbeiten einerseits für Organisationen, Unternehmungen, wo wir beraten, begleiten in grossen Projekten, grossen und kleinen Projekten. Sei es Veränderungen in Unternehmungen, Einführung von neuen Arbeitssystemen, die sie machen beispielsweise. Dann aber auch Einzelpersonen, die wir bei uns haben im Coaching, die in schwierigen Führungssituationen, schwierigen Arbeitssituationen stecken, die Hilfe suchen und überlegen mit uns zusammen, wie sie in dieser Situation weiter vorgehen können.
Sind Sie top organisiert, wenn Sie persönlich das Grossprojekt anpacken?
Nein, natürlich nicht. Also wir sind genauso wenig gefeit vor den menschlichen Unzulänglichkeiten wie andere auch. Wir versuchen einfach einerseits mit gegenseitiger Unterstützung im Büro, wo wir verschiedene Fachleute haben, einander auszutauschen, um versuchen, einen Weg zu finden im Projekt. Immer wieder zu reflektieren darüber, was ist als nächstes nötig, damit die Energie beispielsweise drinnen bleibt. Und auf der anderen Seite ziehen wir auch eine externe Beratung bei.
Das Wichtigste ist ja, dass man ein Ziel hat, oder bei einem Projekt. Wie tut man das Ziel festlegen?
Ja, das Interessante war, als wir jetzt die verschiedenen Ausführungen, die wir gehört haben, Eishockey WM, aber auch bei den beiden Hörern, die sich zugeschaltet haben. Es ist immer die Vision, das Traum, wo am Anfang da ist, wo die Energie auch gibt. Und wichtig ist, dass auf der einen Seite kann natürlich schon das Ziel da sein, intrinsisch, also von innen her, dass ich wirklich angetrieben bin und eine Faszination habe für einen Sport, für Flaschen oder was auch immer das ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass in einem Projekt mal die Energie verloren geht. Und dann ist wichtig, dass man die Ziele auch versucht, das grosse Ziel oder den grossen Traum in einzelne realistische Schritte abzubrechen. Was ist als nächstes jetzt zu machen innerhalb von einem Monat, von zwei Monaten, damit man auch sieht, okay, man erreicht etwas, man kommt vorwärts, man kommt Rückmeldung über, doch, wir sind auf dem Weg.
Also der Herr Stadelmann hat ja das schön auch formuliert. Er hat jetzt einmal zuerst noch den Brief geschickt an die 200 Mitglieder von dem Flaschenverein. Also eins nach dem anderen und nicht alles aufs Mal. Also nicht, weil, wie soll ich sagen, mit der kleinen Schaufel den grossen Berg wegsendeln.
Ich denke, das ist genau die grosse Herausforderung, das richtige Mass an Komplexität auch zu finden. Einerseits nicht zu viel vereinfachen, wenn es eben viel zu organisieren gibt, nicht einfach nur gerade auf den nächsten Tag vorwärts schauen, sondern auch wirklich versuchen, eine Gesamtplanung zu machen. Auf der anderen Seite aber auch nicht zu komplex zu werden in dem Moment, wo es einfach ist. Dort den richtigen Weg zu finden, das ist eine grosse Herausforderung. Wer braucht es alles einzubeziehen, damit man auf dem Weg zum Erfolg auch können genug Leute mitnehmen. Was machen wir, wenn es die abspringen? Was machen wir mit Leuten, die dagegen arbeiten? Wir gehört haben bei Umweltschutzorganisationen und so weiter. Mit denen, die verschiedenen Beziehungen, die da relevant sind, dass es ein Projekt auch zum Erfolg kommt, wie tue ich die Manager? Ich gehe mit denen um.
Muss denn einer, der ein grosses Projekt anpackt, auch ein guter Kommunikator sein?
Ich denke, das ist eine zentrale Aufgabe im Projekt. Also gerade von Projektleitungen. Man macht ja selten das Projekt ganz alleine, sondern es kommen schnell mal ein, es kommen andere Leute mit im Spiel, sagt das in einer Partnerschaft, sagt das aber auch in einem Verein. Da geht es darum, die anderen Leute zu gewinnen dafür, sie auf die richtige Schiene zu bringen. Einerseits aber ihnen auch genug Freiräume laden, damit sie eben ihre eigene Energie, die sie auch haben, können einbringen, aber dann auch wieder in die richtige Bahnen zu lenken. Ich denke, das ist eine wichtige Herausforderung und das braucht viel Kommunikation.
Der Gian Cilli, OKA-Präsident von der Eishockey-Weltmeisterschaft hier in der Schweiz in diesem Jahr, hat gesagt, er fokussiere auf die Bestleistung. Ist denn das immer das Ziel, dass man sagt, Bestleistung, Bestleistung, Bestleistung?
Ich denke, wenn Leute dabei sind, die von innen aus so einen Antrieb haben, die sagen, okay, das ist ein Riesenanlass, da will ich unbedingt dabei sein, dann kann man wahrscheinlich auf das zählen, aber das geht nicht immer. Also es geht nicht über die ganze Zeit. Er hat jetzt vor 2,5 Jahren geredet, wo das die Vorbereitung sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ganz am Anfang die mit wehenden Flanen in der Strasse umeinander gerannt sind. Sondern das ist zum Teil auch harte Bütze. Und Höchstleistung ist auf die Zeit auch sehr energieraubend. Also man muss auch schon schauen, wie geht man mit den eigenen Ressourcen um in einem ganzen Projekt.
Gut einteilen, dass man tatsächlich dann auch noch mag, bis ein Grossprojekt dann tatsächlich umgesetzt wird. Wie es ist, wenn verschiedene Grossprojekte in einem Jahr anstehen, das wollen wir wissen von einer Hörerin in ein paar Minuten.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die.
Projekt, das geht ja noch pro Jahr, wo man anpacken will. Eine grosse Reise zum Beispiel, oder, wie wir gehört haben, eine Hängebrücke bauen oder ein Flaschenmuseum aufbauen. Aber wenn man mehrere Projekte hat in einem Jahr, dann könnte es unter Umständen schon ein bisschen schwierig werden. Am Telefon habe ich jetzt Karin Giger. Guten Tag, Frau Giger.
Guten Morgen.
1, 2, 3 Projekte im Jahr 2009.
Ja, mindestens.
Mindestens. Was sind die 3 Hauptprojekte, die Sie planen?
Also, zuerst einmal, jetzt im Januar, die wir zügeln. Weil wir mehr Platz brauchen, wenn wir ein Baby bekommen.
Dann gibt es also noch Nachwuchs bei der Familie Giger. Also schon 2 grosse Sachen zügeln und Nachwuchs. Ist das erste Kind?
Ja.
Das erste Kind, gut. Und dann noch das dritte Projekt?
Und das dritte ist ein Internetprojekt, wo wir dran sind, ja, sie sind Programmieren und da ist ja immer etwas los, grundsätzlich.
Also das ist dann ein berufliches Projekt, mit dem wollen sie Geld verdienen, das ist nicht einfach nur so hobbymässig.
Ich hoffe es, ja, mal. Also wir wollen etwas, wo alle können profitieren, nicht nur mehr, schlussendlich.
Vor welchem grossen Projekt haben Sie am meisten Respekt zügeln? Baby, berufliches Projekt?
Ja, ich denke vor dem Baby. Mhm. Das ist sicher das Wichtigste.
Der Michael Weber, er ist bei mir im Studio und er ist Organisations- und Arbeitspsychologe. Er schmunzelt. Wir fragen ihn doch gerade mal, wie das so ist, wenn man 3 grosse Projekte vorhat. Michael Weber, was sagen Sie jetzt dazu, was da Frau Giger vorhat?
Ja, im ersten Moment bin ich fast ein bisschen verschrocken, als ich die verschiedenen Projekte gesehen habe. Und ich dachte, ja, wie steht es da mit dem sorgfältigen Umgang mit den eigenen Energien und Ressourcen? Wie sieht euch das aus? Ich will da überhaupt nicht aus der Ferne jetzt versuchen, irgendwie mir ein Urteil anzumassen. Ich habe nur das Gefühl, ich habe selber eine persönliche Umstellung hinter mir in Sachen erstes Kind, das auf die Welt gekommen ist. Mit uns jetzt unseren Alltag da ziemlich fordert und dann nebenbei noch verschiedene andere Sachen zu haben. Ja, denke ich, das ist wichtig, dass man schaut, woher komme ich meine Energien über, was bringt mir Energie, und vielleicht ab und zu einen Schritt daraus zurückgemacht und mit dem Partner zusammen schaut, wie stehen wir dem Ganzen innen, auf was müssen wir achten, damit wir da unsere Marathon-Grip, die jetzt gerade, so eine Symptommaschine, die sicher vorhanden ist, dass es einem dann umhält und längere Zeit, wenn man krank ist, das ist so ein Signal vom Körper, wo man ein bisschen darauf achten muss, dass man sorgfältig mit sich umgeht.
Genau. Sind Sie sich dem bewusst, Frau Giger?
Auf jeden Fall, ja. Nein, ich denke auch, dass sicher in erster Linie das Kind dann da wird sein und dass das das Hauptprojekt ist, grundsätzlich.
Sind Sie da vom Typ her auch jemand, der dann einmal sagen kann, ja, nur wenn jetzt halt im Frühling dann die Wohnung noch nicht tiptop eingerichtet ist, nach der Zügelte und das Baby kommt, spielt keine Rolle? Oder haben Sie da so einen inneren Drang, dass alles perfekt muss sein?
Nein, ich denke, das mit der Wohnung ist eh kein. Das machen wir im Moment schon ein bisschen, bis wir dann im Jänner endlich gezügelt haben. Das ist mir schon ein bisschen, liegt mir auf dem Magen, aber wenn wir dann sind und wir müssen ja nicht weit weg, also wir zügeln nicht weit. Und ich denke, wir haben viel, die wollen helfen oder können wir helfen.
Ja.
Und auch das Internetprojekt, das ist sicher nicht nur, das lastet sicher nicht nur auf meiner Schulter. Also es war einfach mal eine Idee gewesen von mir. Und da sind schon jetzt mehrere Leute dran, die dort arbeiten.
Also das, was er gesagt hat, mit dem Helfen, Leute beiziehen, die helfen, das denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Also gerade in solchen Situationen, wenn man auf ein Umfeld kann zählen kann, wo du auch tatkräftig mithilft, ich werde dich nachlegen, möglichst nicht mehr viel zu tragen, jetzt in der vorstehenden Schwangerschaft. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Das andere ist, Planung ist immer ein Thema. Man versucht sich auch ein bisschen Ziel zu setzen, Zwischenziel zu setzen, überlegen, können wir am besten daran hin. Und gleichzeitig, gerade bei einem Kind, das unterwegs ist, das gibt halt auch viel Unvorhersehbarkeiten, die da auf einem zukommen, wo man dann eben nicht planen kann.
Nein,
da braucht es immer ein bisschen Ressourcen auf der Seite, ein bisschen Reserven, damit man dann auf die Situation noch reagieren kann.
Das ist so. Und das bin ich mir auch völlig bewusst. Ja. Also das ist,
Frau Giger, dann wünschen wir Ihnen das erste Mal in erster Linie eine gute Zügelte und dann viel Vorfreude aufs Kind und eine gute Geburt. Und wir sind ganz fest gespannt, im Dezember mit Ihnen wieder zu reden,
ja.
Ende Jahr, und hören, was aus diesen grossen Projekten geworden ist, wie es dem Kind geht, wie es in der neuen Wohnung aussieht und ob etwas geworden ist mit dem Internetprojekt.
Schauen wir rein.
Ja. Alles Gute, Frau
Danke
Giger.
Danke gleichfalls.
Merci.
Alles Gute. Ja.
Auf Wiederhören. Das war Karin Giger gewesen. Sie, die zügelt im Januar im Frühling ein Kind überkommt und ein berufliches Projekt noch in der Pipeline hat. Und wir machen weiter mit dem grossen Projekt hier auf deren Seis im Treffpunkt nach den Nachrichten.
Du musst noch ein bisschen warten, hab Geduld. Manches muss halt wachsen, so manche Blüte haben. So viel Wort, wo man so sagt, aber nichts, wo wirklich treibt. Reden kannst immer, bis ich alle Cuál.
gut um zu schauen, kann mich endlich haben. Wer will fliegen, muss zuerst am Boden stehen. Manches ist halt anders, als man meint. Und es ist Zeit, wo die Wunde heilt. Ich habe starke Arme und ein Herz, das nicht versagt.
Das ist der Treffpunkt auf dem Eis am Mikrofon Ladina Spiess. Oha, das ist ein Ton, den man gar nicht gern hört, vor allem dann nicht, wenn man regelmässig mit dem Auto unterwegs ist. Pressluft haben wir, gleich Löcher, gleich Strassensperrung, gleich Umleitungen und Stau. In unserem Treffpunkt über Grossprojekte reden wir auch über das, was in dem Jahr auf der Schweizer Strasse auf Pressluft gekammert wird. Eine Filmemacherin berichtet von ihrem ersten Kinofilm und sie erzählt uns, was ihr Grossprojekt ist und wie dass sie das erreichen wollen. Ob sie es dann schaffen, das kontrollieren wir natürlich, und zwar Ende Jahr. Das ist Nummer 0848 440 222 oder studio@drs1.ch.
Foolish heart.
Foolish heart. When you said to me, don't fall in love so easily. But then she walked in and right away, you never had another thing to say. Foolish heart. But she had to go. She's made up her mind that I'm just a fool. My love is blind, and it's all because of
foolish heart.
Es ist einfach Verlass drauf. Kaum ist Frühling, reiht sich auf der Schweizer Strassenbaustelle an Baustelle. Dieses Jahr startet gerade ein paar grosse Projekte. Es sind zum Teil Autobahnteilstücke, die dringend saniert werden müssen, weil sie 30 und mehr Jahre tagtäglich von Tausenden von Autos abgenutzt werden. Der Thomas Rohrbach, der ist Mediensprecher beim Bundesamt für Strassen Astra. Ich habe ihn am Dienstag in seinem Büro Zeitungen angetroffen und ihn gebeten, er soll uns doch gerade zuerst mal einen Überblick geben, wo das überall gebaut und saniert wird.
Neue Jahr fängt für mehrere Projekte an. Also das eine ist die Stadttangente Bern, wo die ersten Arbeiten bereits dieses Jahr angelaufen sind, die Nordumfahrung in Zürich. Dort geht es los. Es geht los am Bauchen, wo der Bauchentunnel saniert wird, respektive die Tunnelsicherheit erhöht wird. Dann geht es weiter, auch wieder auf der A1 im Raum Zürich-Thurgau, also von Winterthur-Ohringen bis zur Kantonsgrenze. Dann haben wir die sogenannte Mini-Autobahn A4 im Zürcher Weinland, im Wieland, wo gebaut wird. Wir haben die A3 in der Lindebene, die A2 im Kanton Uri, wo der letzte Rest gemacht wird. Und der ist noch in der Westschweiz, nördlich von Lausanne, zwischen Villars-Saint-Croix und Oulan, wo die Autobahn neu gemacht wird.
Herr Rohrbach, Sie machen mir gar keine Freude. Verkehrsmeldungen von DRS1 werden im Jahr 2009 unendlich lang. Das sind Autobahnen, wo täglich Tausende von Autofahrerinnen und Autofahrern durchgehen. Wie packt ihr das an, dass es nicht totale Chaos ausbricht auf der Schweizer Strasse?
Das ist die grosse Herausforderung, dass man trotz der Bauerei, sage ich jetzt mal, den Verkehr einigermassen aufrechterhalten kann. Das heisst, man macht, wenn immer möglich, keinen Spurabbau. Das bedeutet für einen Automobilist die engen Spuren, die relativ engen Spuren. Der Techniker redet vom 4-0-System, also man tut vier Spuren auf die eine Seite der Strasse, die andere macht man neu. Das bedeutet theoretisch, dass man relativ eine gute Kapazität hat, aber weil es eng ist, nimmt das Tempo ab, die Leute kommen vielleicht ein bisschen Angst über und entsprechend wirkt sich das auf den Verkehrsfluss aus. Es gibt Stockungen und es gibt Staus, insbesondere in den Spitzenzeiten.
Nehmen wir als Beispiel gerade mal die Stadttangente Bern. Was genau wird denn da gemacht? Was muss saniert werden?
Die Stadttangente Bern ist etwa 35 Jahre in Betrieb. Das heisst, da steht einiges an, also vom Belagserneuerung bis zur Sanierung der verschiedensten Brückenbauwerke, also Bauabdichtungen. Also eigentlich ist das Ziel, dass da nachher eine komplett neue Autobahn steht.
Was kostet das?
Die reinen Unterhaltsmassnahmen vom bestehenden Strassenstück, das ist rund 10 Kilometer lang, kosten etwa 150 bis 160 Millionen Franken.
Ist jetzt das eher viel oder weniger? Können Sie uns das ein bisschen einordnen?
Das ist doch ein rechter stolzer Betrag, also insbesondere ist das, weil es relativ viel Brückenbauwerke hat, viel Anschlussbauwerke. Aber man muss schon sehen, wenn man so eine Autobahn anschaut, gerade in so einem Stadtgebiet, das sind komplizierte Bauwerke, das ist durchaus ein Preis, der im Rahmen liegt.
Jetzt sind wir ja in der Schweiz ein bisschen beschränkt, was die Bausaison anbetrifft. Also man kann nicht das ganze Jahr durchbauen. Ich glaube, für Strassenbeläge braucht es mindestens 10 Grad. Das erreichen wir jetzt definitiv nicht. Werdet ihr fertig in dieser Zeit?
Also für die Stadttangente Bern, ist Zeit für die Hauptarbeiten von 3 Bausaisons vorgesehen. Wir haben letztes Jahr angefangen, oder im 08 angefangen mit Vorarbeiten, die relativ wenig Beschränkungen bringen. Heute geht es dann los mit Lärmschutzmassnahmen. Also man plant das schon, aber Belagsarbeiten in den 3 Jahren sollten durchaus möglich sein. Es gibt natürlich Arbeiten, die man auch im Winter oder im Herbst kann machen, aber eben der Belag, also das, was man gut sieht auf so einer Strassenbaustelle, das geht effektiv nicht im Winter, sonst kann man die Belege nach 2 Jahren oder so wieder ersetzen.
Sie haben gesagt, die sind etwa so 30, 40 Jahre alt zum Teil, die Autobahnabschnitte müssen darum erneuert, saniert werden, wenn man im Ausland unterwegs ist. Dann ist man auf Strassen unterwegs, wo prekär prekären Zustand sind, aber es geht auch immer noch zum Fahren. Haben wir Schweizer da einfach so ein einen höheren Standard, dass das relativ gleich, sage ich jetzt einmal, wieder muss saniert werden?
Das ist lustig, ich habe schon ganz andere Sachen gehört, nämlich, dass die Strassen im Ausland besser sind. Es ist so, dass wir unter Umständen schon andere Massstäbe haben, insbesondere weil die Strassen sehr, sehr wichtig sind. Sie sind hoch belastet. Man hat auch keine wirkliche Alternative zum Nationalstrassennetz. Das heisst, wir haben auch die Vorgabe, also vom Bundesrat, vom Parlament, dass das Nationalstrassennetz muss funktionstüchtig erhalten bleiben. Das bedeutet natürlich, dass man Geld investiert, dass man die Investition schützt und Funktionstüchtigkeit erhaltet. Das heisst, man muss investieren drin. Aber wir haben sicher auch Abschnitte, die durchaus sanierungswürdig sind, wo wir auch gerne wieder Kontakte oder Briefe haben von Bürgern, die sich beschweren, da hat es ein Loch und so. Und das kann auch stimmen, das geht in diese Richtung. Also ich glaube nicht, dass wir zu viel sanieren in der Schweiz.
Ein kalter Winter trägt ja zum Teil auch noch das Seine bei den Strassen. Ist es irgendwann auch eine Sicherheitsfrage?
Das ist so. Also, wenn es jetzt natürlich ein Loch zu gross wird auf einer Hochleistungsstrecke oder ein Riss zu gross wird, dann wird das zur Sicherheitsfrage für den Verkehrsteilnehmer. Also, kann unter Umständen kann ein Fahrzeug kaputt gehen, es kann ein Unfall entstehen daraus. Das ist aber nur ein Aspekt von Sicherheit. Es geht bei diesem Unterhalt auch um die Sicherheit vom Bauwerk an sich. Also, wenn man anschaut, wir haben heute fast 1800 Kilometer Nationalstrasse in Betrieb. Da sind rund 3000 sogenannte Kunstspalten drauf. Also, Brücken, Überführungen, solche Sachen. Und wir wollen natürlich auch die Sicherheit vom Bauwerk gewährleisten, jederzeit, damit der Verkehr drauf fliessen kann. Das ist auch einer der Hauptgründe des Unterhalts.
Und etwas, was mich immer wundert bei diesen grossen Strassenbauprojekten, die Sicherheit der Leute, die dort arbeiten, muss ja auch gewährleistet sein. Überhaupt das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Unternehmern, von diesen Ingenieuren, die da zusammenarbeiten müssen, das ist ja ein riesen Fuhr. Wie bringt ihr das unter einen Hut?
Also das ist so, die ganze Baustellinstallation, wenn es dann eben zum Bauen kommt, das ist ja nur der Abschluss von so einem Projekt, dann steht natürlich die Sicherheit an oberster Stelle, die Sicherheit von den Leuten, die drauf arbeiten, die Sicherheit aber auch von den Leuten, die durchfahren. Das ist bedingt gewisse Kompromisse, das heisst, man hat halt für den Fahrverkehr weniger Raum zur Verfügung. Die Bauarbeiter müssen sich unter Umständen auch einschränken. Es bedingt aber auch, dass die Baustellen relativ lang werden, weil man kann sie nur von einer Seite her Zulieferungen machen und auch nur von einer Seite her abführen. Wir können nicht die Lastwagen im Gegenverkehr fahren auf der Autobahn, das wäre ja gar nicht vorstellbar. Das heisst, das bedingt schon sehr eine grosse Organisation und die fängt natürlich nicht erst an, wenn das Baustellenschild aufgestellt wird auf der Autobahn, sondern 5, 6, 7 Jahre vorher, wenn man so ein Projekt an die Hand nimmt, dann holt man sie nicht nur die Astra-Ingenieure am Arbeiten, dann sind auch Vertreter von den Kantonen dabei, die Polizei, die betroffenen Gemeinden, damit man eben die Arbeiten, wenn der realisiert wird, in einem, zwei oder drei Jahren, je nach Umfang von so einem Bauprojekt, dass das eben relativ reibungslos durchgeführt werden kann.
2009 ein Haufen grosse Projekte auf der Schweizer Strasse. Was raten Sie den Autofahrerinnen und Autofahrern? Wir bleiben bei der Stadt Tangente Bern. Was raten Sie den Leuten in dieser Zeit, die gebaut wird?
Sicher viel Geduld mitnehmen und ruhig bleiben, wenn man durch die Baustelle fährt. Also eigentlich fahren wie immer, nämlich vorausschauend, sicher, mit genügend Zeitreserven und halt vielleicht auch mal ein bisschen Verständnis haben, wenn es halt vielleicht ein bisschen langsamer vorwärts geht, weil jetzt ein Lastwagen muss einbiegen und eine Ladung Beton abliefert. Also mit Geduld und vorsichtigem Fahren kommt man sicher relativ gut durch die Baustelle durch.
Jetzt sind das grosse Projekte, haben Sie ab und zu auch schlaflose Nächte wegen?
Ich persönlich nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn jetzt gerade so eine Sanierung von einem Felsenauviadukt, das ist das Kernstück von dieser Stadttangente Bern, angestanden ist mit Abklärungen, kann man ihn verbreitern oder eben nicht? Oder ist die 33-jährige Brücke überhaupt noch betriebssicher? Da kann man durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Ingenieur oder Ingenieurin durchaus mal eine Stunde oder zwei weniger geschlafen hat als normal.
Danke vielmals, Thomas Rohrbach. Ihnen alles Gute für 2009 und viel Erfolg bei diesen Grossprojekten.
Merci vielmals.
Der Thomas Rohrbach war das, Mediensprecher beim Bundesamt für Strassen. Sie müssen ja nicht unbedingt die Berner Stadttangente sanieren, aber wir sind sicher, es gibt ganz, ganz viele grosse Projekte, die auch Sie schon angepackt haben oder möchten anpacken. Eins, was sie dann wirklich durchziehen und wo Ende Jahr auch sichtbar oder messbar ist. Wir werden noch mit ein paar verschiedenen Leuten telefonieren, die so ein Projekt vor sich haben. Bitte jetzt nicht mehr anrufen. Wir sind fast überschwemmt worden mit Mails, mit ganz vielen schönen Ideen und wunderbaren Projekten. Wir können ein paar davon rauspicken. Als nächstes hier bei uns auf dem Eis. Punkt auf DRS 1 mit grossen Projekten. Projekte, die sie vorhaben in dem Jahr 2009 und gerne möchten zu Ende führen. Oder vielleicht ist es ja auch etwas, wo sie schon länger dran sind und das Jahr weitergeht und nächstes Jahr eventuell auch noch weitergeht. Am Telefon habe ich jetzt Jakob Bühler aus Spiez. Guten Tag, Herr Bühler.
Guten Tag, Frau Spiez.
Herr Bühler, Sie machen etwas ganz Außergewöhnliches und das ist wirklich ein grosses Projekt. Erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz, dass Sie auf dem gleichen Stand sind wie wir hier im Studio.
Ja, also ich habe vor etwa 2 Jahren so wie von einem Bandbord einen Garten bepflanzt und dann habe ich das Bandbord immer so angeschaut und denkt, dann könnte man eigentlich auch noch Pflanzen drin tun. Und so hat es angefangen, dass ich habe eben in diesem Bandbord Blumen pflanzen und zu schauen, kommen die überhaupt dort? Und jetzt nach 2 Jahren habe ich schon gesehen, dass die sehr gut kommen. Und sehr grosse Freude und einfach die Vision, dass man eigentlich das noch viel Orten so machen könnte. und auch viele Menschen könnten mithelfen.
Also Sie möchten gerne in der ganzen Schweiz die Bahnbörtli, die zum Teil, ja, so ein bisschen, wenn, gar knapp ein bisschen Rassen oder ein bisschen Wiese drauf ist und ein paar Steine, die möchten Sie bei Pflanzen ein bisschen Farbe reinbringen.
Genau, und das habe ich auch so schöne Bilder schon gemacht und das kommt sehr gut, auch natürlich mit Wiesenblumen, weil wir haben ja durch die intensive Landwirtschaft die Haufen schöne Wiesenblumen, die früher, als ich mir mal gesehen habe, als ich Kind war, sie so Heuwiesen fast wie Blumenfelder gewesen und heute ist das ein bisschen verschwunden durch Düngen. Es ist also sehr eine notwendige Arbeit und es gibt ja tausende von Heilpflanzen auch und vor allem auch die Blumenpflanzen, die zugleich gerade wie Ringelblumen und viele mehr, zugleich gerade als Heilpflanzen wirken.
Herr Bühler, wie gehen Sie denn jetzt vor, dass Sie ganze Haufen Leute können motivieren können, da mitzumachen?
Ja, ich sage mir, wir leben in einer guten Zeit. Heute haben wir so ein Projekt in einer Sekunde schnell um die ganze Erde umspannen. Mit dem Internet, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, immer auf einen guten Zeitpunkt gewartet. Und lustigerweise ist jetzt der gerade Anfangs vom 2009, ja, ich habe das jetzt schon gefunden, ein Anfang, aber das ist sicher nur ein Anfang. Ich werde noch mehr Sachen ins Internet stellen und irgendwie so immer wieder einverzählen. Natürlich auch immer allen Leuten, die ich etwa Gelegenheit habe und so. Und so wächst es einfach. Mein Hauptprinzip ist das, ein Schneeblöcker kommt vom Himmel an, ist so leicht und fällt irgendwo am Berg oben und das tut so viele Schneeflöckchen zusammensammeln und geht dann als Lawine ins Tal und kann sehr viel zerstören. Und ich würde das genau gleich machen wie die Schneeflöckchen, viele Menschen zusammensammeln und dann können wir etwas, aber eben nicht zerstören, sondern ein Paradies, also etwas ganz Schönes zu machen.
Herr Bühler, wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg und sind gespannt auf die schönen Bahnbörtli auch im Jahr 2009. Machen Sie es gut. Danke fürs Telefon.
Danke vielmals, Frau Spiess, hat mich sehr gefreut. Danke.
Ader Bühler, auf Wiederhören. Und der Michael Weber, er ist Arbeitspsychologe, Organisationspsychologe, er ist bei uns im Studio, hat jetzt auch mitgelassen. Was sagen Sie jetzt zu so einem Projekt?
Es ist schon faszinierend zu sehen, was das an Motivation kann auslösen kann, wenn jemand so einen Antrieb hat, einen inneren, für eine Begeisterung für etwas, was ihm Freude macht. Und man mag vielleicht schmunzeln darüber auf der einen Seite, auf der anderen Seite, um zu sagen, ja, wenn jemand da dahinter steckt und sagt, okay, ich will jetzt einfach in der ganzen Schweiz oder auf der ganzen Welt Bahnbörtli bepflanzen und die Energie hat, dann soll er loslegen. Und offenbar gelingt es. Es gelingt ihm auch, andere Leute mit einzubeziehen. Also wenn wir mal schauen, im nächsten Jahr AHV-Rentner und Rentnerinnen, wie er so gesagt hat, werden mithelfen, das zu bepflanzen.
Wie wichtig ist es jetzt, dass er den Dreh findet, andere Leute für das zu begeistern? Was braucht es dort am meisten? Wir haben schon darüber geredet, dass jemand gut kommunizieren können. Aber wie tut man diese Begeisterung übergeben? Ist das ansteckend?
Ja, das ist natürlich, da gibt's kein Rezept dafür. Das hat auch auf eine Art auch mit Charisma zu tun, bei einzelnen Personen, wie sie das können erzählen. Er hat jetzt so eine recht gute Ausstrahlung gehabt am Telefon, also eine ansteckende Art, gerade mit dem Bild, das er gebracht hat, mit diesen Schneeflöckchen. Also ich denke, da ist er auf gutem Weg, andere zu gewinnen. Und das andere ist halt wirklich auch das geschickte Nutzen von Mitteln, die heute zur Verfügung stehen für Kommunikation, wie das Internet beispielsweise.
Wir haben nochmal jemanden am Telefon, der ein grosses Projekt vorhat. Das ist die Frau Piatti aus Diessenhofen. Guten Tag, Frau Piatti. Frau Piatti, 55+, das ist schon mal Stichwort. Und mit dem 55-Plusser haben Sie etwas ganz Besonderes vor in diesem Jahr?
Ja, also wir sind seit 2005 am Planen von einer Hausgemeinschaft für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Das ist mitten in der Altstadt, eine Altstadtliegenschaft, die umgebaut wird. Da gibt es 16 Wohnungen, die selbst verwaltet wird von uns in Zusammenarbeit mit einer Genossenschaft in Winterthur, GESEVO. Und wir wollen eigentlich selbst bestimmen. Und jedes hat eine eigene Wohnung oder jedes Pärchen, das ist gleich, also Singles und Ehepaar oder sonst Pärchen. Und hat eine eigene Wohnung, aber auch Gemeinschaftsräume. Und wir wollen weiterhin ein Restaurant, das im Haus war, schon seit Jahrhunderten eigentlich, wieder betreiben. Mit der Möglichkeit, dass wir uns auch selber einbringen können, mithelfen, auch unsere Ressourcen nutzen, die wir anzubieten haben. Da haben ja die heutigen Senioren sehr viel. Ja, das ist etwa die Idee.
Und das tönt gar nicht irgendwie nach einer, ich sage es jetzt so, Altersresidenz, wo man die Hände in den Schoss legt. Da, wird, da werden Leute gesucht, die mit ihnen dann zusammenleben, die initiativ sind, die noch etwas wollen vom Leben. Ja. Weil 55 ist ja auch noch kein Alter, oder?
Ja, das stimmt, ja. Genau. Ja, das ist eigentlich die Idee, weil ich da erlebt habe mit den Eltern, mit den Großeltern. Und da ist ja fast allen, die ein bisschen ins Alter kommen, ein Horror, zum Denken, dann irgendwann einmal müssen ins Altersheim, vielleicht auch gezwungen werden, wie es nicht mehr anders geht. Und dass man frühzeitig den Weg unternimmt und sich überlegt, wie will ich im Alter wohnen und meine Zeit nutzen und eben auch sich noch irgendwie nützlich, sinnvoll können betätigen.
Haben Sie mal einen Moment gehabt, wo Sie gedacht haben, oh nein, ich gebe es auf, das ist schwierig, die ganze Sache?
Ja, sicher. Das hat mich immer wieder mal in einer schlaflosen Nacht. Weil es ist natürlich viel, viel mehr Arbeit in der ganzen Auseinandersetzung. Nur schon, es ist eine Altstadtliegenschaft, wo ehemals mal 5 Altstadthäuser gewesen sind mit einem Innenhof. Ist nur schon ganz ein komplexer Bau jetzt mit Rückbau und Wiederaufbau, dann auch die Auseinandersetzung mit den Bewohnern, mit den zukünftigen, mit den Finanzen. Da hat man immer wieder mal Zweifel, ob man da wirklich einen guten Entscheid, eine gute Idee gehabt hat. Und natürlich ist es neu, sagen wir gerade im ländlichen Region, um so ein Projekt überhaupt aufzunehmen. Und wir sind eine private Initiativen, also eigentlich nicht von der Stadt oder so initiiert, sondern ist aus einer privaten Gruppe entstanden.
Wann zügeln Sie rein?
Bezug ist geplant, 1. Oktober.
Am 1. Oktober 2009?
Ja, richtig.
Frau Piatti, dürfen wir dann vorbeikommen schauen?
Ja, sicher.
Also, das machen wir. Ja, wir können dann, also, wir könnten eigentlich gerade helfen, zügeln, oder?
Ja, das wäre wunderbar. Dürften wir noch auf die Homepage
hinweisen? Wir machen es so, wir tun Ihre Homepage wie alle anderen Projekte wir bei uns auf drs1.ch beim heutigen Treffpunkt. Ja. Auf der rechten Seite hat es so eine Box, das heisst Link zu den, oder Links zu der Sendung und dort wird dann die Internetseite sichtbar sein. Ist gut?
Ja, das ist super.
Frau Piatti, alles, alles Gute und eben wie gesagt, wir können dann schauen und wollen feststellen mit eigenen Augen und eigenen Ohren, wie das Projekt zu Ende geführt wird.
Ja, sehr gern.
Viel Erfolg und wenig schlaflose Nacht.
Danke vielmals.
Adi, Frau Piatti.
Adi, Frau Spiess.
Der Michael Weber hat auch wieder aufmerksam zugelassen. Das ist ja jetzt wirklich ein Rechtsprojekt, oder? Also eine Riesenkiste, würde ich jetzt sagen. Ist das etwas, wo man muss sagen, da muss man anders angehen, wieder, wenn man jetzt ein Gartenhäusli baut?
Ich denke, die grosse Herausforderung, die ich so gesehen habe, ist wahrscheinlich, dass auf der einen Seite die Selbstbestimmung, die Antriebskraft ist, zu sagen, wir wollen selbstbestimmt wohnen können und dann das unter dem gleichen Dach, unter ein Dach zu bringen. Wahrscheinlich haben die verschiedenen Parteien, verschiedene Partner, die da reinkommen, die zukünftigen Wohnpartner, eben gerade weil sie selbstbestimmt wollen, auftreten, unterschiedliche Vorstellungen und sich dort zusammenzuraufen und die Konflikte vielleicht auch auszuregen, wie wollen wir das genau machen, dass das eine grosse, grosse Herausforderung ist. Und das kann man auch nicht so planen, sondern das sind halt dann Konflikte, die man muss irgendwie zusammen austragen.
Praktisch bei jedem Projekt geht es auch um Finanzen, oder? Das ist immer wieder ein Thema. Auch er vom Flaschenmuseum, der Herr Stadelmann, hat ja gesagt, ja, jetzt Finanzkrise und so, vielleicht wollen die Leute gar nicht mehr so in die Museen. Wie wichtig ist das, dass man sich da absichert und nicht einfach ins Blaue rausschiesst?
Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Auch am Anfang von einem Projekt, dass man die Finanzen anschaut. Auf der anderen Seite, das soll nicht Treibkraft sein. Also, klar, es gibt Unternehmungen, die auf das ausgerichtet sind, möglichst viel Gewinn zu machen. Dann ist klar, dass das in den Vordergrund steht. Aber die Projekte, die wir jetzt gesehen haben, das ist immer aus eigenem Antrieb, der stark dahinter steckt. Und dann lässt sich meistens auch mit irgendwelcher Arbeitskräfte oder tatkräftig unterstützen, eine Situation, eine Lösung finden.
Ein Haufen Geld braucht sehr wahrscheinlich auch dann, wenn man möchte, einen Kinofilm auf die Beine stellen. Mit jemandem, der jetzt da dran ist und das grosse Projekt im 2009 so richtig anpackt, über das reden wir in ein paar Minuten. Es ist eine junge Regisseurin, die den Traum hat und die den Traum auch wirklich möchte umsetzen.
mai più solo di così. È notte ma vorrei che fosse presto lunedì, con gli altri insieme a me per fare la città, con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole come fiori quando si risvegliano, si rivestono, quando escono, partono, arrivano, ci somigliano angeli avvoltoi, come specchi gli occhi nei volti perché gli altri siamo noi.
Yeah.
Sie hören den Treffpunkt auf der RS1. Der 2. Januar schreiben wir, haben noch so viel Platz vor uns, was das Jahr anbetrifft. Und so viele Ideen, die man umsetzen kann. Kleinere oder eben auch grössere Projekte. Und über die grossen Projekte, reden wir heute. Wir haben schon verschiedene Leute gehört, vom Gian Cilli, der OK-Präsident ist von der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frühling in der Schweiz, bis hin zu Hörerinnen und Hörern, die eben etwas anpacken wollen und sagen, das will ich erreichen im 2009. Jetzt habe ich Sarah Derendinger am Telefon. Sie ist Regisseurin. Guten Tag, Frau Derendinger.
Ja, guten Tag, Frau Spiess.
Filmemacherin und dann einmal einen Kinofilm produzieren. Ist das so Ihr grosser Traum?
Ja, das kann man sagen. Ein Traum ist auf jeden Fall. Also ich habe schon viel gedreht in meinem Leben. Ich habe auch Serien gemacht und Kurzfilm und bin jetzt gerade wieder an einem Dokumentarfilm, den ich gerade am Schneiden jetzt bin, der dann fertig wird im Januar. Und dann mache ich noch einen anderen Kurzfilm jetzt das Jahr und eben dann das große Projekt im Herbst. Also dann sind sie uferlos.
Was ist eigentlich die Motivation, das anzugehen?
Also, eben, man kann schon sagen, es ist ein Traum. Ich arbeite schon seit 2 Jahren jetzt an diesem Projekt. Es hat mal eine Idee gegeben von einer Geschichte. Also, die Hauptfigur ist eine 40-jährige Frau, die eine totale Individualistin, wo es eigentlich in dieser Geschichte nachher darum geht, dass sie konfrontiert wird mit ihrer Jugend und durch ihre Tochter, die 18 ist und sie herausfordert in ihrer Lebenslüge, die sie sich aufgebaut hat.
Jetzt müssen Sie aus dieser Geschichte ein Drehbuch schreiben. Wie macht man das?
Also es hat jetzt schon, also das ist ein relativ langer Prozess, kann man sagen. Also zuerst hat es mal ein Exposé gegeben, dann haben wir das umgeschrieben zu einem Treatment und jetzt sind wir dran, ein Drehbuch zu machen, also mit Dialog und allem. Da bin ich gerade mit der Stefanie Grob, das ist eine Autorin, die auch Theater schreibt.
Ihr macht das zu zweit, verstehe ich das richtig? Also ihr schreibt an einem Drehbuch miteinander?
Also es ist so, dass die Ideen eigentlich zum grossen Teil von mir kommen, aber natürlich sicher auch von ihr. Also die Grundidee war von mir gewesen. Und sie schreibt Dialoge und wir entwickeln einfach die Geschichte jeweils vor zu weiter. So. Also es gibt zwar schon einen grossen Bogen, eigentlich, was passiert in dem Film, aber sie ist eigentlich die es mehr oder weniger ausführt. Also die Dialoge schreiben und alles.
Das ist ja nicht eben allein Ihr Projekt. Man hört es einerseits im Drehbuch schreiben und nachher natürlich auch beim Filmen selber. Das ist ein Teamwork. Wie funktioniert das, dass Sie Ihre Leidenschaft, Ihren Traum in ein Team hineinbringen können?
Also, Team ist wirklich, kann man sagen, beim Film etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Und auch das, was ich eigentlich am tollsten finde daran. Also ursprünglich habe ich Fotografin gelernt. Und was mich am meisten gestört hat daran, also natürlich unter anderem, ist, dass man wahnsinnig viel allein schafft. Und beim Film ist es eigentlich so, dass ganz viele Leute mitschaffen. Also eben schon ganz am Anfang, also in der Drehbuchphase. Und also ich finde eigentlich, es gibt nichts Schöneres, als mit einem Team zu arbeiten und zusammen Geschichte rauszukristallisieren. Und einen Moment zu kreieren. Das ist ja das Tolle auch im Sinn, dass man eigentlich nicht wie beim Schauspiel Geschichten immer wieder muss können wiederholen mit den Schauspielern, sondern dass es darum geht, eigentlich einmal einen Moment zu kreieren, der eine Geschichte erzählt mit den Schauspielern und dem ganzen Team und nachher aus dieser Geschichte raus, oder aus dem Moment entsteht nachher ein Film. Es sind dann viele kleine Momente, die sich eigentlich quasi am Schluss zusammensetzen zu einem Ganzen.
Müssen das Leute sein, die die Begeisterung von ihnen teilen, bis ins Letzte?
Ja, das denke ich, das ist sicher sehr wichtig. Also Motivation von allen ist wichtig. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, wo gerne immer mit dem gleichen Team arbeitet. Also es gibt verschiedene Regisseure. Und bei mir, also für mich ist das etwas vom wichtigsten Team. Also, und da habe ich auch meine Leute, die ich eben immer wieder mit ihnen zusammenarbeite. Und man zusammen quasi etwas aufbaut und das verfolgt nachher bis eigentlich das fertige Produkt statt. Und ich als Regisseurin bin eigentlich nachher wie so ein kleiner Schlüsselstelle, wo mit allen von Anfang an zu tun hat, bis zum Schluss, wo nachher der Film quasi soll auf der Leinwand sein.
Sie haben schon ein Bild, Sie wissen, wie der Film soll aussehen am Schluss. Wann kommt denn der in Kino?
Das ist eine offene Frage. Also, jetzt geht es mal vor allem darum, dass eben das Drehbuch fertig wird. Das haben wir jetzt vor bis im April. Und dann geht es in die Finanzierung. Das heisst, da muss nachher eine Produktionsfirma, Joint Venture, muss nachher schauen, dass das Geld zusammenkommt. Also das Drehbuchgeld gibt man vorher ein. Und dann gibt es eine zweite Phase, wo man nachher für die Produktion eingibt. Das heisst, für den ganzen Dreh und für die Schauspieler und das ganze Team. Und das sind eben wie die zwei Phasen. Und wenn das Geld zusammen ist, was man eben nicht weiss, jetzt haben wir zum Beispiel gerade einen Kurzfilm eingegeben, den haben wir einen eingegeben. Und alle haben gerade Geld gegeben, aber das kann auch länger gehen. Es gibt Filme, die können irgendwie ein Jahr, bis sie dann finanziert sind. Also je nachdem, wie das halt gerade stimmig ist bei diesen Kommissionen, das sind ja alles öffentliche Gelder und was sonst noch alles rum ist. Und das sind viele offene Fragen. Und dann, wie es ein Sommerfilm ist, müssen wir spätestens im Herbst drehen, also im Oktober, weil es spielt in Basel die Geschichte. Und es gibt einige Badeszenen.
Dann ist es angenehmer im Oktober und nicht im Dezember.
Wegen dem brennt es ein bisschen, sagen wir es mal so. Das ist eigentlich das, warum dass man sicher nicht noch also Sommer oder bis Herbst, also solange man noch baden kann.
Es ist ein Projekt, das Sie das Jahr ganz stark wird beschäftigen. Wir wünschen Ihnen viel, viel Erfolg, Frau Derendinger, und freut uns, wenn dann Uferlos ins Kino kommt. Machen Sie es gut.
Vielen Dank.
Adi, Frau Derendinger.
Adi miteinander, Adi, Frau Spitz.
Auch den Link zu dem Film oder zu dieser Produktionsfirma gibt es bei uns bei drs1.ch bei der heutigen Sendung Treffpunkt.
Talks, but it don't sing and dance and it don't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. Honey's sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. If you pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans. Maybe tonight, maybe tonight by the fire, all alone you and I. Nothing around but the sound. Money talks, but it can't sing and dance and it can't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans, babe. And honey sweet, maybe tonight by the fire, all alone you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Hey, money talks, but it don't sing and dance and I can have you here with me.
einmal Kapitän sein und auf der Welt mehr rumsegeln, das ist sehr wahrscheinlich auch etwa ein Buben- oder ein Mädchen-Traum von ganz vielen Leuten. Ein Traum, wo sich Corinna und der Thomas Glor erfüllen. Ich habe jetzt den Thomas Glor am Telefon. Er ist in Hirschstall daheim. Im Moment noch. Guten Tag, Herr Glor.
Guten Morgen.
Herr Glor, Sie gehen tatsächlich auf die grossen Weltmeer raus mit einem Schiff. Sie haben ein Schiff gekauft und sind jetzt dran, den Haushalt aufzulösen. Wie ist das so, wenn Sie sich jetzt von allem Hab und Gut, das Ihnen lieb ist, oder von fast allem, müssen trennen?
Das ist, ja, es zieht sich natürlich jetzt über ein Jahr rein, über ein ganzes Jahr rein, und es kommt jetzt langsam näher, es sind noch 30 Tage und ja, es ist komisch eigentlich. Also wir haben alles so, wir machen noch so einen sogenannten Garage Sale dann, und es ist bei uns alles im Haus angeschrieben mit Preisen, die man dann noch kaufen kann. Und es ist alles verpackt und ja, es ist alles ein bisschen, soll ich sagen, drunter und drüber im Moment.
Also etwas Neues angehen heisst ja nicht nur immer Freude, sondern es heisst auch viel aufgeben, jetzt in Ihrem konkreten Fall. Ja. Auch Beziehungen, wie ist das mit den Freunden zurücklassen?
Ja, ich denke, die unsere Freunde sind, die werden sicher auch, die werden unsere Freunde bleiben und werden auch aufs Schiff kommen. Und die freuen sich eigentlich auch mit uns. Und dort haben wir auch schon Buchungen. Und das, denke ich, wird mal so bleiben. Aber wir werden sicher einen Haufen Leute, werden wir den Kontakt verlieren, das sicher.
Sie werden leben von dem. Also Sie bieten nachher so Schiffsreisen an.
Genau.
Am 1. März geht es, glaube ich, los mit der Überführung ins Mittelmeer.
Das ist richtig,
wenn ich da richtig informiert bin. Und wie lange denken Sie, dass Sie denn unterwegs sind?
Also für die Überführung geht es mal, rechnen wir mal 3 bis 4 Wochen. Das sind 1500 Meilen. Nachher sind wir auf Mallorca die ersten 6 Monate. Und dann vermutlich über den Winter in Ägypten. Und da werden wir, also zwischen 5 und 10 Jahren mal durchziehen.
Er sagt das ganz locker so, ja, zwischen 5 und 10 Jahren werden wir das einmal durchziehen. Jetzt lässt natürlich auch das mal der Michael Weber wieder ganz gut zu. Er ist Arbeits- und Organisationspsychologe und ich glaube, er hat auch noch so die ein oder andere Frage im Zusammenhang mit dem grossen Projekt, Michael Weber.
Ja, Herr Glor, ich habe mich gefragt, Sie geben ja recht viel auf dafür und werden nachher auf dem Schiff leben.
Ja.
Mit Ihrer Frau zusammen, nehme ich an.
Genau, ja.
Haben Sie sich schon die Situation vorweggenommen? Was machen Sie, wenn es plötzlich nicht mehr funktionieren sollte? Also wenn irgendjemand von Ihnen möchte zurück und der andere möchte aber weiterfahren?
Also worst case, meine ich. Also, das ist so, also wenn jetzt meine Frau Carina sagt, die will nicht mehr, dann gehen wir zurück.
Aha.
Und da haben wir immer, ich denke, es gibt immer Möglichkeiten. Also aus allem aus gibt es immer irgendwie noch immer Licht im Tunnel und wir haben da nie irgendwie jetzt immer noch immer angestanden und zwar nicht weitergegangen. Also ich denke, wenn jetzt alles würde scheitern, dann würden wir auch hier in der Schweiz wieder können etwas weitermachen. Wir haben zwar wirklich auch das Geschäft verkauft, wir haben wirklich alles verkauft, und aber es geht weiter, es geht immer weiter.
Und gratuliere zu dem Mut.
Sie sind die Unabhängigkeit, die Sie haben, die spürt man, oder? Sonst könnte man also etwas gar nicht machen. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Also warum segeln, warum Meer, warum Schiff und warum nicht, was weiss ich, eine SAC-Hütte?
Ja, ich war jetzt 25 Jahre in der Fliegerei gewesen. Ich hatte zusammen mit meiner Frau ein Geschäft in der Luftfahrt. Und wir haben jetzt 3 Jahre das Geschäft geführt, ohne Ferien, ohne irgendetwas. Und aus dem heraus haben wir eigentlich etwas gesucht, wo wir ein bisschen ins Freizeit verschaffen und ein bisschen Schnauf verschaffen. Und dann haben wir angefangen zu segeln. Und der grosse Traum ist daraus entstanden, wo ich mal war, fliegen in Florida. Hat ein Kollege unbedingt auf Key West runter wollen, seine Freunde besuchen, die auf einem Schiff leben. Und dann sind wir dort runtergeflogen und sind die besuchen. Und dort hat das eigentlich angefangen vor etwa 3 Jahren. Dann haben wir beide zusammen den Skipper gemacht. Also meine Frau ist Skipper wie ich auch. Und dort hat das angefangen. Vor einem Jahr haben wir dann unser Schiff bestellt in Hamburg an der
Messe. Ein Virus, das sie gepackt hat, offensichtlich.
Genau, richtig, ja.
Ja, Herr Glor, dann können wir noch alles Gute wünschen. Auch Ihr Link von dem grossen Projekt ist bei uns auf drs1.ch beim heutigen Treffpunkt. Super, da kann man alles nachlesen. Und was sagt man? Gibt es irgendwie einen Gruß oder einen Wunsch bei den Seefahrern?
Ja, immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen.
Danke vielmals.
Merci, Herr Glor.
Danke Ihnen.
Wiederhören.
Wiederhören, merci.
Das war der Thomas Glor, der zusammen mit seiner Frau Corina also jetzt dann losgeht, alles verkauft hat, alles aufgegeben hat, Beruf, Haushalt und auch Freunde zurückgelassen und unterwegs ist auf der Welt mehr. Und das war der Treffpunkt hier auf dieser Seite. Zu Grossprojekt. Wir werden von all diesen Leuten, die wir jetzt gehört haben, von diesen Hörerinnen und Hörern, wieder etwas vernehmen, und zwar Ende Jahr. Dann nehmen wir den Puls und mal schauen, was geworden ist mit dem Grossprojekt. Danke vielmals, Michael Weber, dass Sie bei uns gewesen sind.
Ja, bitte, gerne.
Und das Ganze ein bisschen können einordnen können, immer wieder hier im Treffpunkt Grossprojekt 2009.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.